Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Ich war überhaupt nicht suizidgefährdet, aber schon so «Hey, was soll das?» Ja, und das hat dann eigentlich auch so Türen aufgestoßen überhaupt, um mich dann tiefer mit Glaubensfragen auseinanderzusetzen, mit Sinnfragen vom Leben, weil ich gedacht habe, hey, wenn das alles ist, also so ein bisschen grob gesagt, fressen, saufen, Sex, schlafen, aufstehen und wiederholen, wenn es das ist, dann sind 80 Jahre zu viel.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Er ist so wunderbar ehrlich, mein Gast heute im Vis-à-vis, der Philipp Erne. Zum einen ist er Krisenberater und er liebt es, Menschen zu begleiten in ihrer herausforderndsten Zeit. Er ist überzeugt, da ist Hoffnung, da ist eine neue Chance, eben gerade durch diese Krise. Auf der anderen Seite fühlt er sich selber, als wäre er immer wieder in einer Krise, und zwar wegen seinem Charakter. Allzu gern keine alte Muster zurück, die einfach nicht funktionieren. Und er hat einfach viel damit zu tun, sich selber gut zu führen. Ich liebe ehrliche Menschen und so jemanden habe ich mit dem Philipp Erne definitiv gefunden. Er erzählt von seiner Melancholie, warum er faule Kompromisse richtig hasst und dass er eine Schokitafel am liebsten gerade ganz auf isst. Ich bin Trutz, schön, euch dabei zu haben bei diesem Vis-à-vis. Philipp, danke vielmals, dass ich bei dir sein durfte. Lange Autofahrt hatte. Wir sind die Dietike bei dir im Büro, findet da am Eis auch Krisenberatungen statt, da wo wir jetzt sind.
Ja, genau. Also vor allem mit einzelnen Leuten oder so im Zweiersetting. Sobald es grössere Gruppen sind, gehe ich dann her vor Ort.
Ja.
Aber mal da schaffe ich, denke ich, bereite ich vor, zeichne meine Flipcharts. So.
Sehr cool. Ich bin mega gespannt, um da herzukommen. Ich habe dich auf Instagram schon ein bisschen erlebt und dort machst du so kurze Filme meistens.
Mhm, ja.
Du wirkst mega, weißt du, so positiv und locker, mega ansprechend.
Mhm.
Und gleich hast du ja mit Krisen zu tun, denke ich, hast du ja selber Krisen erlebt. Bist du einfach so von Grund auf so ein Positiver?
Ja, ich würde schon sagen, dass, also so zwei Herzen in meiner Brust. Ich kann auch ziemlich melancholisch und dramatisch sein. Ja, aber grundsätzlich finde ich schon, das Leben ist eine Chance und eine Gelegenheit. Und so die Krisen, die ich ja begleite, das sind nicht meine. Das ist immer ganz ein wichtiger Unterschied. Wenn ich selber drin stecke, ist es etwas ganz anderes, als wenn ich Leute drin begleite.
Mhm.
Und dann kann es mir schon mal nachgehen, aber ich schlafe dann easy am Abend wieder ein. Also es ist wirklich nicht etwas, was ich dann lange
mehr trage. Du kannst
auf
die Seite legen. Das ist super. Das braucht man sicher auch. Ja, ich habe mich nur gefragt, weißt du, doch auch mega belastend. Immer, also du machst ja das, der grösste Teil der Zeit, nehme ich an.
Ja.
Und immer Krisen, die ganze Zeit. Also eben, das könnte man schon noch runterziehen.
Ja, aber ich finde, das ist eben gerade sinnstiftend. Man muss ja nicht in der Krise verharren oder verhangen. Natürlich gibt es Lebenssituationen, die so vertrackt sind, dass man sagen, wow, wie kommst du da nur wieder raus? Aber insgesamt ist es ja so, dass es einen Weg gibt. Und das ist auch mein Slogan, oder? Wir finden einen Weg. Und das ist meine tiefste Überzeugung. Auch aus dem Glauben und aus Hoffnung heraus wird etwas möglich.
Ja, ich habe das Gefühl, auf der Homepage liest man ganz viel von Hoffnung bei dir.
Mhm.
Das ist etwas, was für dich mega wichtig ist, dass man wie die Hoffnung findet oder die ist schon da. Oder wie muss man das verstehen?
Ja, also im Zusammenarbeiten mit Leuten, die in einer Krise stecken, ist so mein erster Grundapproach ist, ich will Brücken schaffen, wo Vertrauen möglich wird. Und aus dem heraus kann Hoffnung aufwachsen. Und dann kannst du wie einen neuen Schritt machen, wo du vielleicht selber so stuck gewesen bist, so auch gefangen in Situationen, dass du dann vielleicht irgendwie gar nicht mehr weiterkommst. So.
Mhm.
Und ich hoffe manchmal auch für sie. Und das hilft ihnen, zu glauben, dass es wieder möglich ist. So.
Mhm.
Ja. Und Hoffnung ist für mich, so von der Wortbedeutung her, ist es ja hoppen, also im Deutschen. Also ich gumpe vor Freude, weil ich etwas Gutes erwarte.
Ah, ehrlich? Okay.
Ja, genau. Und darum ist für mich so das, die Grunderwartung, dass um die Ecke das Wunder, die Möglichkeit, die Chance und so ist schon da. Das macht ganz viel aus. Und darum versuche ich das jetzt zu transportieren auf Instagram, sage ja,
Das Leben ist manchmal ungemein, also wirklich unfair, ungerecht. Also es gibt Lebensgeschichten, ich denke, es ist gar nicht möglich, dass das alles in ein Leben hineinkommt. Und trotzdem, heute ist die Chance für etwas Neues.
Ich finde es auch spannend, weil manchmal hat man doch so das Gefühl, man will wie eine Krise unbedingt vermeiden, auf keinen Fall in eine Krise kommen. Das habe ich bei dir wie nicht das Gefühl, weißt du, dass du Angst hast vor so einer Krise.
Nein, Angst nicht. Ich will um jeden Preis schlechte Gefühle vermeiden. Ich glaube, da bin ich wie fast jeder Mensch, den ich kenne. Aber nein, ich bin sogar fester überzeugt, Krisen sind entscheidend für unsere Lebens- und Persönlichkeitsentwicklung. Es braucht es. Also es fängt ja schon an, dass wir schreiend und brüllend auf die Welt kommen. Und das Letzte ist, wenn wir das letzte Mal ausschnaufen und nicht wissen, was uns erwartet. Bei allem Hoffen und Glauben wissen wir ja trotzdem nicht, was an der Türen ist. Und so in dem Zwischen ist ganz viel von dem, was sich bei Menschen entfaltet oder wo sich Möglichkeiten ergeben, sind verbunden mit Krisen, die vorausgehen.
Weißt du, das finde ich noch spannend. Genau. Du hast mir in einer, wir haben Sprachnachrichten hin und her geschickt, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und du hast mir jetzt etwas Spannendes gesagt. Du hast gesagt, du hättest lieber Klarheit vor Schönheit. Wir dürfen bei dir einmal austicken. Ich habe jetzt gedacht, das ist vielleicht wahrscheinlich so ein Setting, so ein Gespräch gemeint, weil das kennst du auch von dir. Ich fände es so cool, also weißt du, um dich ein bisschen kennenzulernen. Also bist du einer, der einmal daheim nicht so ruhig und sachlich vor sich her hat? Ja, mal austicken.
Du sollst meine Frau interviewen. Ja, also wirklich, es hat so eine Situation gegeben, wo ich noch genau weiss, der Johan, unser jüngerer Sohn, er ist jetzt 12, wird 13. Ist so, keine Ahnung, vielleicht 6 oder so gewesen. Schaut mich an von unten an, schreit mich an und ich schreie zurück. Du musst mich im Fall nicht anschreien. Und ich habe genau gewusst, woher dass er es hat. Oder? Es war so ein Moment gewesen, wo ich dachte, oh Mann, ja, das ist einfach Vorbild pur. Ja, also ich kann, aber nicht nur bei Ärger, auch bei Freude. Also ich kann auch gut mal allein für mich in der Küche tanzen zur Musik beim Kochen oder so. Ja, ich würde sagen, das ist etwas, was mich schon auszeichnet, Emotionen ausdrücken. Ja, und also gerade im Beratungskontext vielleicht auch noch, oder Wahrheit vor Schönheit ist auch so ein Credo aus der Konfliktberatung, aus der Konfliktklärung. Und es ist für mich tief Überzeugung geworden, weil ich hasse volle Kompromisse oder so ein bisschen taktieren, kodiert schwätzen. Ich finde, das führt überhaupt niemand her. Es führt in die Verunsicherung, in die Unklarheit, es lässt Leute zögern und das ist alles nicht hilfreich zum Problem aus dem Weg rum.
Also du gehst Sachen an, auch in deinem Leben, gehst frontal drauf zu. So schliesslich.
Ja, ich musste das wirklich lernen. Ich habe das gar nicht. Also, wenn man dann, ich komme ja noch auf meine Geschichte, aber es hat also Zeiten gegeben, als erwachsener Mann, wo ich der Kassiererin nicht getraut hat, zu sagen, dass sie mir zu wenig Geld rausgegeben hat. So, also, so das, ich habe ganz viele Krisen müssen durchmachen, um da herzuwachsen. So, aber heute würde ich sagen, ja. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, du bist der Einzige, den ich kenne, der so charmant freche Sachen kann sagen.
Ja, das ist eben auch die Art und Weise, oder? Ich muss sagen, man muss ja nicht so die Leute vor der Karre fahren. Hey, also komm, wir gehen mal ein bisschen in deine Geschichte rein. Kindheit, du sagst, es war mega schön gewesen, eigentlich. Eine stabile, schöne Kindheit hast du erlebt. Dort hat es keine riesen Krise gegeben in dem Sinn. Und gleich später aber dann, gell? Aber erzähl uns zuerst noch ein bisschen von deiner Kindheit.
Ja, genau. Also ich bin so in einem Block aufgewachsen, wo so ein Rechteck, also ein Quadrat aus Blöcken in der Mitte, ein grosser Spielplatz, mit einem Haufen Kindern und hinten dran eine offene Wiese. So. Und das ist mega... Meine Kindheitserinnerungen sind schön, so wie man sie so aus einem Bilderbuch kennt, noch so ein bisschen mit der Golden Hour, so die Batte, weißt du, so zu unten geht unter den Kindern rennen über das Feld. So, ich habe solche Erinnerungen, habe ich wirklich einige.
So schön,
ja, genau. Das ist ein riesiges Geschenk gewesen, auch. Ja, gute Werte, gute Eltern mit auf den Weg bekommen. Eine Schwester, die 3 Jahre älter ist und dort halt... Wie Geschwister die sind, haben wir uns schon auf den Grund gegeben. Sie hat immer gefunden, ich sei ein Brüllatsch. Und hätten das auch so ein bisschen rauskitzeln wie mir. Und eben so Ausdrücke von Emotionen haben wir es vorhin ja schon gehabt.
Ja, genau.
Aber ja, so mit Skirennen am Sonntag und die Mami hat Braten gekocht und keine Ahnung, James Bond dann zusammen schauen später. So, yeah.
Also ein schönes Familienleben, also intakt.
Dreimal im Jahr in die Ferien, in Italien, Skiferien, ja, vielleicht nur zweimal, aber manchmal auch dreimal, ja, genau.
Mhm. Also so. Geld hat es gehabt, also du bist nicht irgendwie knapp ja. aufgewachsen.
Nein,
also,
nein, wir haben
mega
alles
schön.
Gehabt.
Ja, ja. Sehr, sehr schön, wenn man denkt, eben, was ich da manchmal für Geschichten höre, ist das extrem schön. Ja. Aber gleich nachher eben in der Jugend ist es schwieriger geworden. Deine Mami, ihr ist plötzlich nicht mehr gut gegangen, psychisch, gell?
Mhm, ja, genau. Ja, sie hat schon bei meiner Schwester eine postnatale Depression gehabt und dann später, ich weiss zeitlich nicht mehr genau, aber ich denke, ich war etwa 11 bis 13 gewesen, so in dieser, vielleicht ist es auch 12 bis 14, aber so in dieser Zeit, ja.
Mhm. Ist eigentlich genau die Zeit, die schwierig ist, oder? Wo man so ein bisschen Pubertät kommt, ja. Alles eh schon ein bisschen unsicher ist.
Genau, ja. Da hat sie wirklich schwere Depressionen gehabt, auch mit stationärem Aufenthalt. Und so, und das hat einfach die ganze Familie destabilisiert. Und ich war in einer Phase, wo, gell, dann brauchst du eigentlich starke Gegenüber, die dir helfen, irgendwie mit der Verunsicherung vom Jungen zu Gang kommen. Und das kann ich wirklich ohne schlechtes Gewissen und Vorwurf sagen. Ich würde sagen, meine Schwester und mein Vater haben alles gegeben, um das zu kompensieren, aber es hat halt nicht gelangt.
Also du hättest deine Mami einfach gebraucht?
Ja. Ja, und mein Vater hat meine Mami gebraucht und meine Schwester hat meine Mami gebraucht. Also meine Schwester hat dann ein Stück weit die Mutterrolle übernehmen als 3 Jahre ältere und mein Vater hat einfach zwischen Woche, also Wäsche, Kochen, uns irgendwo unterbringen, wenn er nicht hat können schauen konnte und noch 100% arbeiten und noch meine Mutter begleitet zu irgendwelchen Arztterminen oder in der Klinik besuchen. Also er ist, sie beide haben mega viel geleistet und ich bin dann eigentlich eher in Rückzug. Also ich habe nicht gewusst, wie mit dem umgehen. Also ich weiss noch eine Szene, habe ich bildlich so, wenn ich heute im Blick zurück mich gesehen, weisst du, in die Stube, meine Mutter im Schlafzimmer, Decke bis zu der Nase, nicht richtig ansprechbar, meine Schwester in der Schule, mein Vater am Arbeiten, habe ich mir ein Päckchen Gutzli genommen und bin in die Stube vor dem Fernseher, weil ich dachte, ja, ich weiss jetzt auch nicht, was ich machen soll.
Mhm. Ja, klar. Ja. Hast du dann auch von deiner Mami Sachen erlebt, weisst du, die dich belastet haben? Sie war ja vor dem Fall voll gesunde Frau, gewesen, ansprechbar, stabil. Jetzt sagst du, sie ist auf dem Bett oder Sofa gelegen und du hast nicht mehr mit ihr gross reden. Das ist schon recht krass.
Oder? Ja, das ist wirklich. Das ist. Also, das Gefühl von Hilflosigkeit und nicht wissen, was machen, ist natürlich schon stark gewesen für alle. Also, von ihr angefangen über alle anderen aus der Familie auch immer wieder. Ja, hey, was ist jetzt da richtig und was braucht es? Ja, aber so, gell, in schönen Momenten oder wenn es dann vorher oder nachher hat es auch Situationen gegeben, weißt du, wo ich weiss, wo wir gelacht haben und coole Zeit miteinander hatten. Eigentlich, weiss ich noch, habe ich das Seich gemacht und dann nachher ist sie mir hinten drin und wir rennen so fast wie Bolognese um den Stubentisch und sie will mich eigentlich päckeln und ich kann davor rennen. Also eben, es sind so wie Ausschnitte, die einfach dann wirklich schwierig sind.
Mhm. Ja. Du hast eben gesagt, du hast dann Guetzli gegessen und bist vor dem Fernsehen, das hast du eben noch häufig gemacht, gell? Du hast recht zugenommen in dieser Zeit.
Ja, genau. Ja, ich habe dann wirklich zugelegt, so, dass ich dann haben vom Arzt aus eigentlich abnehmen soll, aber das ist natürlich überhaupt nicht gegangen.
Also bist du richtig fest gewesen oder einfach so ein bisschen mollig oder wie sagt man denn?
Ja, das ist gut.
Also ist es aufgefallen, weißt du?
Ja, ja. Aha. Ja, ja. Also in der Pfadi habe ich den Namen Hummeli bekommen.
Ja, super.
Und nachher aus einem Pfingstlager raus habe ich dann den Übernamen Budi bekommen. Aber Budi ist ja eigentlich noch herzig, aber der Ursprung war eigentlich Buddha. Mhm. Und weisst ja, wie Buddha aussieht. Ich weiss, ein Kollege ruft über den Platz, «Ey Buddha, komm mal daher!» Und ich habe gefunden, Mann, das ist irgendwie nicht das. Oder beim Sport, gell, 12 Minuten Lauf vom Schulhaus. Also ich bin dann von der Oberstufe irgendwie auf Platz 2, von der zweitletzten gewesen oder so. Also weisst du, das, ja...
Wieso hat man das überhaupt gemacht? Nicht? Ich verstehe es bis heute. Ich nicht mit den 12 Minuten Laufen zu machen, aber warum man Ranglist? Ich will es nie verstehen.
Also, ja, genau. Also, ja. Und ausgehängt, oder? Also, weißt du,
nein, eben. Ja. Also, was soll das? Keine Ahnung.
Also, ich habe nichts gegen Kompetitives, aber für mich war es wirklich schwieriger gewesen.
Mhm.
Ja, Und so natürlich, gell, willst du irgendwelche Mädchen kennenlernen und ist geschämig und ja, unsportlich. Einfach so, ja.
Mhm. Also,
in der Pfadi, weiss ich noch, sind wir ins Sommerlager und dann hat es einen Hike gegeben, gell, alle wandern fröhlich und ich klapsche hier zusammen und dann hat mein Leiter meinen Rucksack müssen tragen, gell, so voll Scham.
Oh Mann, also, und das hat dich auch mega verunsichert, oder?
Ja,
das
hast total, du ja, 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 genau.
Also das macht viel mehr mit einem, weißt du, ich finde das noch spannend, das macht irgendwie viel mehr mit einem, als man vielleicht denken würde. Das sind ja sehr viele Kinder übergewichtig. Ja. Wie siehst du heute so Kinder, wenn du so Jugendliche siehst, die das Problem haben mit dem Gewicht?
Ja, also in erster Linie bin ich ein bisschen sauer auf die Eltern. So, im ersten Moment denke ich mir, hey, schauen deine Eltern nicht zu dir. Bei mir war es so, aber nicht, weil sie schlechte Eltern gewesen wären, sondern einfach, weil es Ausnahmezustand war für die Phase, so, gerade in dieser Zeit. Und dann denke ich wieder, ja, es ist einfach auch ein Ausdruck vielleicht von Bequemlichkeit oder von Not oder was auch immer. Darum, ja, wünschte ich mir natürlich, dass sie das nicht erleben müssen. Aber weißt du, ich habe grundsätzlich gute Freunde gehabt, die das nicht zum Thema gemacht haben. Aber halt immer so rund um Mädels und die Jungs, gerade in der Schulklasse, die einfach besser sind und das dann ins Spiel gebracht haben, das hat dann schon.
Also ist sie richtig Mobbing gegangen oder das nicht?
Nein, nein. Okay, nein, nein, das nicht. Nein. Okay. Mehr Selbstzweifel, das Gefühl von, ich kann das nicht. Wer bin ich schon so? Das hat es mehr mit mir gemacht. Also es hat viel mehr Selbstbotschaften, schlechtes Selbstbewusstsein ausgelöst, als jetzt, dass Leute mich gross belagert hätten. Jemand in der Schule, in der Oberstufe, weiss ich noch, dann war so der Klassenschönling gewesen, aber nicht nur, jetzt sie gut schulisch. Und ich war schulisch ein bisschen besser gewesen. Und ich weiss noch, einmal bin ich so unter seinen Knien am Boden gewesen. Und ich gesagt, weißt du, kannst mich da schlagen, wie du willst. Aber ich werde immer schleuer sein als du. Und du wirst mich nicht mundtot kriegen. Und das hat eine wichtige Rolle gespielt. Ich meine, ich arbeite den ganzen Tag nur mit Schwätzen. Eigentlich, egal was ich mache, habe ich mit Schwätzen zu tun, mit Artikulieren, mit Meinungsbildung, mit Leuten begleiten, herauszufinden, was sie eigentlich denken und so. Und es war für mich so wie ein Schlüsselmoment gewesen, wo man könnte sagen, so eine kleine Krise, wo ich innerlich gemerkt habe, ich muss aufstehen, ich kann mich nicht unterkriegen lassen von meinen körperlichen Handicaps.
Ja, schon krass, aber du liegst heute am Boden, der auf dir oben, also das war nicht so easy gewesen, oder? Aber ja. Buben sind ja auch drei Jungs, ich meine, die schlönen sich irgendwie die ganze Zeit.
Ja, genau, das gehört vielleicht schon ein bisschen zum Jungssein auch dazu, aber mir ist dort mehr so darum gegangen, genau. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Ja. Ja.
Mega entscheidender Moment.
Mhm.
Und doch, gell, eben, du hast in der Pfadi, hast du lebenslange Freundschaften geschlossen. Das
ja,
finde ich mega schön.
Bis heute. Ja, ist wirklich cool. Ja, heute Abend treffe ich mich gerade mit meinem besten Freund, den kenne ich, seit ich 8 bin und jetzt werde ich 47.
Das ist verrückt. Eben, ich höre das auch viel, dass so Freundschaften, die Jungs in der Pfadi, die Zefi, die haben manchmal ein Leben lang. Also, das ist beeindruckend.
Mhm.
Du sagst, du hast später, also du sagst, du hast viel so ein bisschen Gedanken gehabt, wo du dich selber in Frage gestellt hast, selber gegen dich gerichtet, jetzt nicht so ein gutes Selbstvertrauen gehabt. Später bist du auch so wie hast du Verstimmungen gehabt, bist depressiv oder was hat das geheißen? Also bist du 18 gewesen, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich würde sagen schon früher. Also keine Depression habe ich ja gesehen, wie es dann ist, wenn es wirklich ist. Das ist für mich, ich würde nicht sagen, dass ich depressiv gewesen bin, aber ich habe so zu Melancholie geneigt. Also Nebel habe ich super gefunden und alles, was so, ich sage mal, ein bisschen düster, traurig, schwierig ist, habe ich irgendwie faszinierend gefunden. Also ich habe mit Leidenschaft Heavy Metal gehört und lieber ein bisschen düster Zeug. Ich habe zum Beispiel Portishead, ich weiß nicht, ob du die Band kennst, oder ist ein bisschen wie Björk, so ultra melancholisch. Das habe ich dann gut hören können. Und das hat mich dann fast so ein bisschen, ich habe mich dann wie selber teilweise ein bisschen abgezogen. Aber meistens so, das, was schwierig geworden ist, ist eigentlich, dass ich mit den Enttäuschungen vom Leben nicht umgehen wollte. Und dann so ein bisschen Opferhaltung bin und wirklich das Gefühl hatte, es sind alle gegen mich, und was ist eigentlich der Sinn vom Leben und so. Ich würde sagen, ich bin nicht, überhaupt nicht suizidgefährdet gewesen, aber schon so, hey, was soll das? Ja, und das hat dann eigentlich auch so Türen aufgestoßen überhaupt, um mich dann tiefer mit Glaubensfragen auseinanderzusetzen, mit Sinnfragen vom Leben.
Mhm.
Ja. Mhm. Weil ich gedacht habe, hey, wenn das alles ist, also so ein bisschen grob gesagt, fressen, saufen, Sex, schlafen, aufstehen und wiederholen, wenn es das ist, dann sind 80 Jahre zu viel.
Sicher. Aber ja. Eben Selbstmord gefördert bist du nicht gewesen.
Nein, das nicht.
Hast du einfach gefunden, ja, dann rockere ich mich da durch das Leben durch. Wenn's das
ja, genau. Ja. Also es muss doch mehr geben. Genau. Und dort ist dann eben das Thema Hoffnung für mich ganz wichtig geworden.
Wie ist denn das? Also warum hast du denn plötzlich an den Glauben gedacht?
Meine Mutter ist streng katholisch aufgewachsen im Kanton Freiburg. Und für sie hat der Glaube eine Rolle gespielt. Und ich würde sagen, es war auch ihre, so ihre Überlebensstrategie gewesen, auch gerade in ihrer Depressivphase, dass sie, wenn es ihr nicht gut gegangen ist oder anderen nicht, ist sie katholisch Kirche gegangen, Kerzen anzünden. Wir sind in der Phase, wo es gut gegangen ist, sind wir zusammen in Kirche. Aber ja, ich habe natürlich mit der Liturgie und Tradition überhaupt keinen Zugang gefunden. Und mein Vater, würde ich sagen, also er hat es mal so gesagt, ob das heute noch so ist, weiss ich nicht, aber er hat mal gesagt, Gott gibt es für mich nicht. Und darum hat er es so ein bisschen aus Solidarität für sie mitgezogen. Aber wenn wir älter geworden sind, Kinder, und in Widerstand sind, hat er natürlich gefunden, oh ja, dann müssen wir nicht mehr gehen. So ein Witzli. Und aus dem heraus ist geblieben, ich glaube, es gibt Gott. Das war für mich nicht in Frage gestellt. Aber ich habe keine Ahnung, was ich mit dem soll. Mhm. Oder was der mit mir will. Und habe dann, also mein bester Freund, den ich eben noch treffe heute Abend, dem sein Bruder, ist in die Kirche gegangen, wo ich nachher später dazu gestossen bin. Und hat meinem besten Freund erzählt, dass es eine Gruppe gibt von jungen Erwachsenen, die dann sich rund ums Leben und Glauben so treffen, um einfach zu diskutieren. Und das ist gerade so kurz vor Ende Lehre gewesen, wo das angefangen hat, eine Rolle zu spielen.
Ja, und da bist du halt einfach mitgegangen.
Mhm. Ja, ich habe Koch gelernt. Das war mega cool, weil am Dienstag hat unser Restaurant zugehört und die Übungen sind am Dienstag. Das heisst, ich konnte eigentlich jede Woche gehen oder jede zweite. Ich weiss gar nicht mehr, ob es jede Woche war. Auf jeden Fall habe ich gesehen, und das sind auch junge Erwachsene gewesen, oder Erwachsenwerdende, die, weißt du, wo ich gesehen habe, hey, da ist lange nicht alles in Ordnung.
Mhm.
Aber die haben etwas, was mir fehlt, nämlich Hoffnung.
Ah, oh, wirklich? Das hast du wie gespürt, ja. Oder wie?
Ja.
Oh, was so denn? Was hast du das festgemacht?
An der Art und Weise, wie sie mit dem Scheiß vom Leben umgehen.
Wie sind sie damit? Nee, das ist alles gut. Ja, total.
Ja,
mal, aber
eben, siehst du gerade aus, ja, Wahrheit vor Schönheit.
Herrlich.
Ja, für ein bisschen. Also, der eine, der Thomas, der war früher ein Ecstasy-Dealer und der hat noch Gerichtsverfahren am Hals gehabt. Also, der hat dann den Weg zum Glauben gefunden und dann hat der wirklich, also, es war so alles im Abschluss gewesen, aber gleich habe ich gesehen, oh Mann, der hat wirklich noch, auch noch ein paar Sorgen, so, die er muss loswerden. Andere, die mit sich selber gerungen haben, tätig, die irgendwie mit aus einem schwierigen Elternhaus gekommen sind und so. Wo ich einfach gesehen habe, hey, die haben etwas, wo ihnen Zuversicht und das Fundament gibt, wo unerschütterlicher ist als bei mir.
Mhm.
So.
Und dann hast du dich auf die Suche gemacht nach dem, oder wie?
Mhm. Ja, die haben natürlich von Anfang an gerade
volle
Glaubenspäckchen zugeschoben. Und dann bin ich aber zuerst skeptisch gewesen, weil sie sind mir alle ein bisschen zu nett gewesen. Und ich dachte, irgendwie bin ich nicht sicher, ob ich dem trauen kann. Aber dann, über ein Jahr hinweg, habe ich irgendwie gesehen, Himmel, das hat Substanz.
Mhm.
Ja.
Zu nett, das ist auch noch lustig, sind so...
Ja, also das nette Christen gehen wir heute noch manchmal auf die Nerven.
Wirklich?
Ja.
Also weil das Gefühl, es ist, ein Gefühl hast, es ist nicht echt oder es kann gar nicht sein, oder wie?
Ah, gell, ich will ja niemanden verurteilen. Aber die Grundannahme ist so klein, wir sind ein bisschen zu fest in einer netten Anpassungsschicht. Und wenn man ein bisschen kratzen will, kommt dann das Zeug schon für.
Mhm.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Jemand, der dir auch mega viel beigebracht hat oder dich mega gefördert hat, war auch jemand in der Lehre, gell? Das hast du mir gesagt, der ganz entscheidend war für dich.
Genau, der Thomas, ja. Der hat heute noch ein Restaurant. Habe ich es nachgeschaut, ob was der jetzt eigentlich noch macht. Ja, er war super hilfreich gewesen, weil er mir in dieser Zeit von der Verunsicherung, eben übergewichtig, wer bin ich schon, was kann ich überhaupt, hat er mir wirklich Vertrauen geschenkt und gesagt, mal, du kannst das, ich schaue zu dir, hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, aber nicht nur beim Arbeiten, sondern später dann auch in der Gastro, gell, gehst auch gerne weg, trinkst auch gerne eins, hat gesagt, komm, kommst mit uns mit, und so habe ich dürfen als kleiner Bubu bei den Erwachsenen mitgehen, das hat mega etwas mit mir gemacht. Ich bin vielleicht doch nicht der Hinterletzte.
Mhm. Also dort hast du Ermutigung bekommen, bei dieser Gruppe. Hast dich nachher, hast du Jesus ja dann kennengelernt und hast ja wie gestartet, ein neues Leben quasi gestartet mit dem Glauben. Was hat das nachher bedeutet? Sind deine Depressionen nachher einfach weg gewesen? Oder hat das einen krassen Impact gehabt oder ist nicht viel anders passiert?
Es hat wahnsinnig viel verändert, aber mein Charakter nicht. Und das ist ein grosser Unterschied, oder? Also, ich habe Ausrichtung gefunden, ich habe irgendwie ganz neue, obwohl ich das von daheim schon mitbekommen habe, aber ganz persönlich Wert gefunden, und ich gemerkt habe, hey, für die, die ich herstehe, die sollen in meinem Leben eine Rolle spielen. Auch Gott als Gegenüber, wo wirklich mir in dem Moment, wo ich mich allein fühle, wo ich allein bin, eine Antwort ist und so ein Fels, wo ich draufstehen kann.
Das hast du wirklich erlebt?
Ja. Aber meine Charaktereigenschaften haben sich natürlich nicht von einem Tag auf den anderen geändert. Und ich habe mich teilweise dann mit dieser ganzen Melancholie auch selber sabotiert. Und das ist geblieben.
Also wie meinst du das? Kannst du das erklären?
Ja, also zum Beispiel ein Verhaltensmuster ist das mit den Guetzli, oder? Mhm. Also dann ist es ja am Schluss dann nicht nur Guetzli gewesen, sondern einfach, wenn ich frustriert war und nicht mehr wollte, dann gleich zu viel essen oder zu viel trinken, wenn ich mit meinen inneren Unzulänglichkeiten nicht zu Gang komme, um irgendwie das Betäuben, das Gefühl, wenn ich nur genug im Aussen suche, finde ich das, was mir fehlt. Dabei ist ja in mir drin, das, was mir noch nicht heil geworden ist, was noch nicht ganz ist.
Mhm.
Und das macht ja die Entscheidung, ich will jetzt mein Leben mit Gott leben, nicht einfach weg, sondern es ist ja ein Prozess, wo man einsteigt.
Ja.
Jetzt in Bezug auf die Melancholie, die depressiven Verstimmungen, hat es dann schon einen Moment gegeben. Also ich habe dann in dieser Gruppe auch meine heutige Frau kennengelernt. Wir haben dann unsere Söhne bekommen. Und so ein entscheidender Moment war auch gewesen. Also da bin ich, Pascal und ich hatten irgendeine Diskussion gehabt und ich bin auf den Balkon raus, frustriert, enttäuscht, so ein bisschen im Gefühl, ich bin arme und hocke dort und murmle so vor mich an. Und dann ist es wie, wenn Gott zu mir geredet hat und gesagt, was machst du da? Und dann habe ich Gott erklärt, warum ich so ein Armer bin. Und dann hat er gefunden, ja und? Und das ist mir wirklich wie der Gedanke, ja und, ist mir so eingefahren. Du musst Verantwortung übernehmen. Du bist bei allem, was das Leben an dich herantreibt und auch im Glauben, bist gefordert, Verantwortung zu übernehmen für deine Innenwelt, für deine Entscheidungen, die du triffst, für die Art und Weise, wie du mit Enttäuschungen, Schicksalsschlägen, Problemen umgehst. Das macht niemand anders für dich.
Mhm.
Und das hat, das ist der letzte Tag war, wo ich eine depressive Verstimmung hatte.
Ist das wahr? Wirklich?
20 Jahre her, ja.
Ah, das ja und. Ja. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt.
Ja, dass wirklich wie so Gott, er redet zu mir. Natürlich nicht akustisch hörbar, aber innerlich habe ich das gespürt. Stand auf, das ist deine Verantwortung. Du kannst dich nicht entziehen. Mhm. Vor dem Leben, nur weil es schwierig ist oder enttäuschend.
Mega spannend. Also, Du hast eben Kochlehre gemacht, hättest eigentlich noch gerne mal ein eigenes Restaurant geführt, gell? Aber du hast wie nachher dich für das Leben mit Gott entschieden hast, hat es krasse Auswirkungen gehabt im Sinn, dass du wie gemerkt hast, du möchtest mit deiner Frau zusammen mehr über den Glauben herausfinden. Die haben eine Bibelschule gemacht und haben dort mega viel Zeit gehabt, zum Nachdenken, gell, über das Leben, über das, was ihr wollt. Deine Frau ist sowieso mega ein wichtiger Lebensbegleiter, gell? Ich habe es mega schön gefunden, wie du über sie geredet hast, ja nur in einem kurzen Satz, aber mir gemerkt, da ist mega viel Liebe um oder einfach sehr, also weißt du, so eine, ja immer noch so eine Begeisterung füreinander, obwohl ihr ja doch schon lange verheiratet sind, habe ich das richtig gespürt?
Ja, genau. Ich kenne sie, seit ich 18 bin. Es ist meine erste echte Beziehung, ja. Wir haben dann am 5. Mai 2001 geraten. Also ja.
Schon lange
Zeit. Das ist schon lange. Wir werden zusammen alt. Ja, sie ist 6 Jahre älter. Und das hat natürlich gerade in dieser Phase, ich 18, eben noch unsicher, irgendwie am Entdecken, wer bin ich überhaupt, Ende Lehre. Und sie mit 24, weißt du, schon im Ausland gelebt und die Elternprüfung, eine eigene Wohnung, ich habe noch daheim gewohnt. Also ja, herausfinden miteinander, wie man älter und reifer wird und was für mich das grösste Geschenk ist, was sie mir eigentlich gemacht hat bis zuher, neben unseren 2 Söhnen, ist, dass sie mich ausgehalten hat durch all die Phasen durch und mir den Raum gegeben hat, können andere werden, als sie kennengelernt hat. Sie hat mal scherzhaft gesagt, ich habe Katze im Sack gekauft.
Ja, das glaube ich. So jung, oder?
Ja, genau.
Gibt sie dir heute noch Sicherheit, kann man das sagen?
Ja, aber ich brauche es nicht mehr gleich. Ja, natürlich. Also ich habe auch schon gesagt, wenn sie nicht wäre, hätten wir, glaube ich, unsere Söhne irgendwann mal an einem Bahnhof vergessen oder so. Also ich bin manchmal ein bisschen chaotisch verpeilt oder denke an irgendwelchem anderen Zeug nachher. Und sie gibt so Ordnung und Klarheit und Beständigkeit in unser Familienleben und auch für mich. Ich würde sagen, ich brauche sie weniger jetzt so als Pflock von der Sicherheit, wo ich mich daran heben kann. Aber sie ist wie eine feste Konstante an meiner Seite, wo ich mich immer wieder auch daran orientiere oder Orientierung überkomme oder sie mir Feedback gibt, wo ich merke, hey, ja, jetzt muss ich wieder schauen, wo stehe ich eigentlich oder was mache ich da.
Das finde ich cool. Also du bist auch wie offen für das Feedback, weil manchmal ist doch das auch schwierig so in einer Ehe. Weißt du, so Feedback von allen anderen, okay, aber jetzt von dir, vom Ehepartner, manchmal ist es noch schwierig, aber das erlebst du anders. Ich finde das recht schön.
Also im ersten Moment denke ich immer, weißt du was? Aber so nach 2-3 Mal nachdenken würde ich sagen, mal, ich bin aber auch jemand, der wie sagt, schon die kleinen Schritte zählen. Und wenn sie dann manchmal findet, die kleinen Schritte sehe ich gerade nicht, dann rege ich mich dann schon mal auf und bin dann schon nicht so konstruktiv. Dann kann ich schon einmal finde, blasen wir doch in die Schuhe. Aber insgesamt ja. Also, wir haben uns gegenseitig schon so viel Vertrauen und Lebensjahr geschenkt. Da müsste ja irgendetwas von dem rausschauen.
Kennt man immer so gut, oder?
Ja, genau.
Eben, du hast die Bibelschule gemacht, bist ja Pastor geworden. Und jetzt bist du heute Krisenberater und hast immer wieder Leute bei dir, die durch tiefe Krisen gehen. Oder auch mal nicht so tiefe wahrscheinlich. Wie bist du da hergekommen? Wie ist der Weg weitergegangen?
Ja, die Ironie vom Ganzen ist, ich kann gar nicht Pastor werden, weil ich Angst habe vor dem Problem, das es mit sich bringt.
Das passt wieder irgendwie.
Ja, genau. Es ist eben, unsere Kirche, die ich dann besucht habe, die ist wirklich durch eine Krise durchgegangen. Und es hat eigentlich dazu geführt, dass Leute weggegangen sind und enttäuscht sind von der Kirche, aber auch von unserem Pastor damals. Und ich habe das mega gut nachvollziehen können, aber auch gesehen, hey, das ist ja mega schwierig, diesen Job zu machen. Mhm. Also, wenn da Leute nicht enttäuscht sind, dann bist du ja irgendwie schon Jesus, bist du schon, dann fliegst du irgendwie über den Boden. So. Mhm. Und ich wollte das nicht wählen, ich wollte mich dem nicht aussetzen. Aber ich habe ja ein Praktikum bei uns in der Kirche gemacht und parallel die theologische Ausbildung am IGW. Und weil die Krise sich zugespitzt hat, eigentlich gerade aufs Ende von meiner Ausbildung, hat dann unser Pastor sein Amt niedergelegt und die Gemeindeleitung hat mich gefragt, ob ich die Verantwortung übernehmen würde. Und es war wieder so ein Moment, wo ich eigentlich gesagt habe, nein, ich will nicht, aber wo ich gespürt habe, es ist daran, Verantwortung zu übernehmen. Mit einer Frau, mit der Pascal zusammen, haben wir das entschieden. Und dann hat eine rechte Reise angefangen, wo mega viel Gutes passiert ist und ganz viel dazu beigetragen hat, dass ich mich als Mensch nochmal können entfalten, Zeug lernen. Man hat mir viel Verantwortung anvertraut und das hat etwas mit mir gemacht, so wieder so aus der ich kann nichts, ich bin nichts, so innere Stimme rausgewachsen und sagen, mal, ich kann etwas und da gibt's Hoffnung um die Ecke. So.
Mhm, da ist sie wieder. Mhm.
Ja. Und gleichzeitig habe ich mit 20 Jahren, oder ich habe jetzt 20 Jahre als Jugend-Co-leitender Pastor gearbeitet, habe ich gesehen, dass so oft sind eigentlich Probleme in der Kirche nicht theologischer Natur, sondern zwischenmenschlicher Natur. Und es wird dann einfach vergeistlicht, oder? Dann ist irgendetwas am Schluss anders die Schuld als unreifer Umgang mit Spannungen, mit Missverständnissen und so. Und ich habe dann gemerkt, das nervt mich. Ich habe Menschen kennengelernt, die nie nicht so enttäuscht worden sind wie die Kirche. Und ich kann das völlig nachvollziehen, dass die Leute heute ein Problem haben mit der Institution Kirche. Aber ich habe eben auch ganz viel gesehen, die nie nicht so aufgelebt sind, sich so entwickelt haben, so lebensverändernde Phasen erlebt haben wie in der Kirche. Und das Glauben, Gott und Kirche so einen schlechten Ruf hat, weil Menschen nicht gut miteinander umgehen, das nervt mich. Und dann habe ich gedacht, ich werde irgendetwas machen. Und habe darum dann überlegt, noch Psychologie zu studieren. Habe mich dann auf den Weg gemacht und habe gemerkt, hey, das ist eine ewige Reise, bis ich mal irgendetwas von dem brauchen kann. Und ich bin dann selber in ein Coaching und habe gemerkt, eigentlich kann ich auch mit pathologischen Menschen nicht gut. Also Borderline, Depressive und so. Das weiss ich, wie sich das anfühlen kann. Aber ich kann, also es ist mir zu wenig, wenn Leute nur überlebt haben. Bis zum nächsten Treffen. Ich bin eher lösungsorientiert, zukunftsorientiert, eben Hoffnung, es kommt noch etwas. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich dann entschieden habe, ein MAS oder ZHW machen in Coaching, Supervision und Organisationsentwicklung, weil ich Freude habe an gelingenden Prozessen, an positiven Entwicklungen innerhalb von herausfordernden Situationen.
Mhm. Und gleich ist spannend, wenn ich dich gefragt habe, oder weißt du, bei der Frage, was ist das Herausforderndste, was in deinem Leben passiert ist, sagst du, das Herausforderndste ist, mich selber zu führen.
Ja, bis heute.
Ja, das ist völlig unerwartet gekommen. Warum denn das? Ich habe das Gefühl, du bist jemand, der total im Leben steht und zurechtkommt und dann sagst du so etwas.
Mhm. Ja, pfff. Weil ich immer wieder auch hart lernen muss, meine Persönlichkeit, meinen Charakter weiter zu schleifen. Und ich im ersten Moment immer noch dazu neige, auch nach so vielen Jahren noch, das Gefühl, ich sei ein Armer und die Welt ist gemein und ich kann ein Recht darauf beleidigen oder enttäuscht sein oder jetzt auf dieser Couch liegen bleiben. Ich muss mich jetzt nicht bewegen. Sport ist ein Seich. So. Ja, einfach. Die erste Reaktion ist immer Rückzug und in die Opferrolle.
Mhm.
Und dem nicht stattgeben, mir das von mir selber nicht gefallen lassen, das finde ich schwierig.
Also, wie streng sie mit dir selber?
Ja, weil das andere weiss ich, das führt mich nie nicht an.
Ja, kein Opfer mehr sein.
Ja, das führt mich nur ins Schlechte, ins Schwierige.
Ja.
Das, ja. Und darum finde ich, es gibt ja so viele Bereiche im Leben. Also Ehemann sein, Vater sein, Arbeitnehmer sein, selbstständig sein, ein guter Freund sein. Also das sind ja alles Zeugs. Und da gibt es immer so, ich finde...
Das ist streng, oder? Es ist herausfordernd. Ja. An allen Ecken braucht es einem und könnte man noch mehr geben, oder? Es ist ein bisschen das auch.
Ja, und trotzdem finde ich das Leben mega cool. Aber einfach das finde ich das Herausforderndste.
Mhm.
Und jetzt, gell, ich bin jedes Jahr das erste Mal so alt. Ich bin jedes Mal das erste Mal, also unser älterer Sohn, der Timon, der wird jetzt 19. Ich bin das erste Mal Vater von einem 19-Jährigen. Und ich bin das erste Mal Ehemann von einer Frau, die in die Wechseljahr kommt. Und also, ich finde, das Leben ist halt nicht repetierbar. Es ist immer das erste Mal.
Ja, das ist so. Dann dürfen wir auch Fehler machen. Gehöre ich das ein bisschen daraus raus? Auch.
Ja, total. Ja, ja.
Aber also, nicht liegen bleiben.
Du hast ja gar keine Wahl. Du hast ja gar keine Wahl, aber ich finde, das macht es manchmal auch so anstrengend.
Ja, das ist es so. Aber was du nicht mehr machst, ist, glaube ich, gut zu essen und Fernsehen schauen, weil du hast mega, also du bist ja schlank und rank und siehst super aus. Wie hast du das geschafft? Darf man das fragen?
Ja.
Sie schneidet es dann raus.
Ja, so ein grosser Schritt war in der Mitte der Lehre. Dort habe ich gewusst, so kann es nicht weitergehen. Ich bin irgendwie um die 100 Kilo gewesen. Und gell, meine Kollegen haben mich unsportlich gut ausgesehen, haben irgendwie Frauen, einmal die eine, die andere auch nicht, aber Frauen kennengelernt. Und ich habe gedacht, hey, Scheisse, was mache ich? Und habe dann mutiges Fitness-Abo gelöst und bin dann 3 bis 4 Mal in der Woche wirklich in das Fitnesscenter. Wie ein Pickte, das ist vielleicht auch etwas, was mich ausmacht, so ganz oder gar nicht. Aber wenn ich keinen Erfolg sehe, dann bin ich schnell wie gar nicht. Also, und dann habe ich in einem Jahr 23 Kilo abgenommen. Wirklich. Und habe ich gemerkt, das hat auch noch mal viel mit dem Selbstbewusstsein gemacht und mit dem Glauben, dass ich etwas bewegen kann. So. Mhm. Und das ist eben auch so etwas, was mich selber leitet. Ich habe einfach lernen, ich muss 1 bis 2 Mal in der Woche Sport einplanen in meinem Leben, sonst geht es mir nicht gut. Wenn ich zu viel arbeite, mich überarbeite, zu wenig schlafe, dann komme ich wieder so in den Modus von, ich bin arme und ich habe es doch verdient, mir jetzt etwas zu gönnen. Und dann kann ich auch eine ganze Tafel Schokolade essen und so. Und wenn ich aber das nicht mache, also wenn ich das mache und nicht gleichzeitig noch, also eben, ich bin mir am Lernen nicht, eine ganze Tafel Schokolade zu essen, aber wenn ich das mache, hin und wieder trotzdem noch, und dann nicht Sport mache, dann geht es irgendwann nicht mehr auf, oder? Das meine ich eben schon eine Tafel Schoki kann für mich eine kleine Krise sein.
Ja, genau. Aber ich finde es so sympathisch, weil du einfach darüber redest. Und wir kennen das ja alle mit dieser Tafel Schoki. Die einen essen dann einfach ein Cordon Bleu und die anderen.
Ja, und ich habe eben alles gern. Weißt, ich habe gerne süß, ich habe gerne salz, ich habe gerne Wein, ich habe gerne Bier, ich habe gerne Schnaps, ich habe gerne. Ich habe einfach alles gern. Und dann, ja, muss ich wie sagen, eben wieder ganz oder gar nicht. Ein bisschen ist ganz schwierig. Also nur ein Tafelschock ist einfach ein Seich. Ja,
ich habe so ein das Gefühl, weißt, wenn ich dich höre, haben Menschen, die dich selber ermutigt haben, haben doch sicher recht einen grossen Einfluss gehabt in dein Leben. Also dass du jetzt heute da stehst, wo du stehst, oder?
Das verdanke ich vielen Menschen, die in mich investiert haben.
Dass du selber aber auch willst Mut weitergeben, oder nicht?
Ja.
Das hat sicher auch ausgemacht, oder? Das
ja. Ich würde sagen, ich bin schlechter. Ich bin ein schlechter Seelsorger. So. Ich bin nicht. Ich würde auch sagen, ich bin nicht für viele Menschen ein guter Freund. Weil ich ja so viel Zeit brauche, um mit mir selber mich zu handeln. sage ich mal. Aber in den Moment, wo ich in zwischenmenschlichen Interaktionen bin, ist es mir wichtig, einen positiven Impact zu haben.
Wie lebst du denn deinen Glauben heute so im Alltag? Wie sieht das aus? Du liebst es ja echt und ehrlich. Also weißt, wie lebst du den Glauben? Wie sieht
Warte, dass Leute aus dem Weg gehen und das schneller fahren.
Ja, das wäre wohl praktisch.
Wie lebe ich den Glauben? Also, ich würde sagen, es gibt... Dass ich nicht so einen konstanter Mensch bin, gibt es nicht das eine. Aber es sind Elemente, die über das Jahr verteilt immer eine Rolle spielen. Das ist das persönliche Gespräch mit Gott, wo ich meine Sachen mit ihm bespreche, wo mir hilft, eben so meine Innenwelt zu ordnen oder eben auch Entscheidungen zu treffen, wo ich dann versuche, nicht gerade zuerst jetzt mal eben im Aussen die Lösung zu suchen, sondern versuche im Gespräch mit Gott und in der Ruhe irgendwie mal Sachen auszusortieren und nachher schon auch noch Leute um Rat fragen etc. Also so das persönliche Gebet, das persönliche Gespräch mit Gott. Dann, was auch immer ein Teil ist, ist Bibel lesen. Dort mache ich so eine Mischung, teilweise lese ich einfach vorzu. Aber dann, wenn es einen Bibelvers gibt, der mich sticht, der mich entweder aufregt oder besonders freut oder der mich fasziniert oder den ich nicht verstehe, dann bleibe ich hängen. Und den tue ich dann wiederkäue, teilweise über Wochen, tue ich meditiere, dann hocke ich auf dem Sofa, 20 Minuten still und denke einfach nur über den Vers nach. Ich lerne auswendig, ich schreiben auf in meinen anderen Worten. Manchmal bereite ich eine Predigt dazu vor. Einfach zum das Wiederkäuen. Ja. Und dann Was auch ist, ist jeden Sonntag mehr oder weniger ihren Gottesdienst. Das spielt für mich eine grosse Rolle auch, um mit anderen Christen Beziehungen zu pflegen. Zusammen singen bedeutet mir mega viel. Hat so etwas von dem können Emotionen ausdrücken, was Gott für mich bedeutet, zu tun. Ich bin ein schlechter Sänger und ein miserabler Musiker, aber ich mache es inbrünstig. Und Pascal findet dann auch, Mann, nicht so laut und nicht falsch. Aber ich ziehe es durch.
Hey, ist doch cool.
Ja, und was ich auch habe, ist, dass ich, das hat für mich auch mitgelaufen, dass ich mich mit Leuten treffe, wo mir immer noch Vorbilder sind und mir über das Leben reden. Und dort spielt die Art und Weise, wie der Glaube diese Lebensthemen beeinflusst, immer auch eine grosse Rolle. So eine Art von Mentoring, würde ich sagen, ja, ist zwar nicht so offiziell deklariert, aber das spielt eine grosse Rolle.
Du hast schon ganz am Anfang gesagt, du gehörst da als Krisenbegleiter an meine Geschichten, die du fast nicht kannst einordnen, weil sie so heftig sind. Und dann hast du den Glauben an den Gott, an Jesus. Und bringst das immer zusammen? Oder gibt es da denn Zweifel aus diesen Sachen raus? Oder ja, macht das etwas mit dir?
Vielleicht so auf einer ganz grundsätzlich philosophischer Ebene denke ich, hey Gott, wie hast du uns Menschen uns so selber können überlassen, ein bisschen, ja? Rein theologisch kann ich es natürlich völlig verstehen, aber wenn man ja sieht, was Menschen sich antun können, kann es einem schon ein bisschen geschmauch werden. Und dass Gott das zulässt, dass Gott uns Menschen so viel Freiheit gibt, dass wir auch Katastrophen möglich machen können, das finde ich manchmal schon fast eine Zumutung, aber gleichzeitig finde ich das etwas vom Faszinierendsten, dass Gott mit uns Beziehung sucht. Es gibt ein klares Gefälle, eine klare Hierarchie in dieser Beziehung. Er ist Gott, ich nicht. Er ist allwissend, ich nicht. Er ist allmächtig, ich nicht. Und gleichzeitig habe ich alle Freiheiten. Es gibt keine Beziehung auf dieser Welt, die dem gleich ist. Und das finde ich mega faszinierend. Aber es ist manchmal schon bedrückend, ja. Wenn ich auch denke, hey Gott, wieso hast du nicht eingegriffen oder so, aber dort muss ich ja dann ehrlicherweise wieder sagen, wenn Gott in allem würde eingreifen, dann wäre ja die Welt so ein Schaltwerk, wo Gott immer im rechten Moment das rechte Hebel zieht. Und das ist dann halt die Schattenseite von der Freiheit. Freiheit kann in die Einsamkeit führen, Freiheit kann in Druck und Stress führen, Freiheit hat halt auch Schattenseiten. Und sie wird in unserer Gesellschaft manchmal so glorifiziert, und ich manchmal denke, ich mache uns einfach ein X für so vor. Freiheit ist einfach nicht alles. Verantwortung kommt vor Freiheit.
Ich frage eigentlich immer noch zum Schluss, was gibt dir Hoffnung? Und bei dir, ich finde, Hoffnung ist ja dein Thema und ich finde, bei dir spürt man mega viel Zuversicht raus. Und gleich habe ich so speziell gefunden, dass du mir gesagt hast, du hast eigentlich deine Rede vom Tod, von deiner Beerdigung, hast du schon geschrieben. Also doch nicht so zuversichtlich.
Moll, ich würde sagen, ich bin bereit. Also wenn das Ende kommt. Ich bin gar nicht todessehnsüchtig. Überhaupt nicht. Aber weil ich ja auch, also ich bin ja nicht nur Krisenbegleiter rund um Konflikt und persönliche Lebenskrise, sondern ich gestalte ja auch Trauerfeiern für Menschen, die jemanden verabschieden müssen, die jemanden beerdigen müssen. Und dort sehe ich einfach, wie endlich das Leben ist. Es ist, hey, ein Schnipp und das Leben ist vorbei. Wir leben alle so, wie wenn es immer ein Morgen gibt, aber schon jetzt könnte eigentlich Ende sein. Und darum wieder so, ich versuche möglichst radikal ehrlich zu sein mit mir und mit dem Leben. Und das heisst, es ist überhaupt nicht für ewig auf dieser Welt. Und die Hoffnung ist natürlich, dass all das, was ich glaube, dass ich das eines Tages sehe. Und wenn ich Gott entgegenlaufe, das, was mich da in dieser Welt an Hoffnung getragen hat, in die Ewigkeit hineintragen. Ja. Und darum würde ich sagen, ja, ich reg mich manchmal auf, wenn Leute plötzlich erstaunt sind, dass man krank wird oder stirbt. Ich denke, hey Mann, wir alle wissen, dass seit wir geboren sind, dass es ein Ende hat. Also tun wir das auch schon im Leben mit diesen Gedanken auseinandersetzen, weil das hat einen positiven Impact auf mein alltägliches Leben. So zählt nämlich der einzelne Tag viel mehr.
Also das hat einen Einfluss auf deinen Alltag, dass
ja,
du...
Ja, einen grossen. Die kommenden 40 Jahre, ich hoffe, vielleicht sind es 50, sind nicht eine graue Masse, sondern es ist so die Option von, hey, jeder Tag ist, ist es wert, etwas daraus zu machen.
Mega cool, Philipp. Danke vielmals für dein Erzählen. Ich wünsche dir alles Gute, dir und deiner Familie.
Merci gleichfalls.
Den Philipp Berne haben wir ein Stück weit kennengelernt. Mehr über ihn haben wir euch verlinkt in den Shownotes. Da könnt ihr zum Beispiel über Instagram ihm folgen und bekommt ganz viele gute und schnelle Tipps für herausfordernde Situationen im Leben. Danke fürs Reinhören und danke auch für eure Unterstützung. Auf die sind wir nämlich angewiesen. Der Podcast wird von ERF Media produziert. Wir sind ein Spendenwerk. Das heisst, ohne eure finanzielle Hilfe läuft bei uns gar nichts oder wäre es ziemlich still. Darum danke vielmals für jeden Franken oder gerne mehr, den ihr uns zur Verfügung stellt, damit wir weiterhin diese wertvolle Arbeit machen können. Ich bin Ruth Stutz, bis bald wieder.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.